Justus, der Fußball-Podcast.
Am Samstagabend mal gepflegt ein paar aufs Maul bekommen und Stefan Raab fragt sich, das war doch eigentlich meine Idee in Richtung Holstein-Kiel.
Ja, sehr gut. Ich wollte auch nicht poetisch einsteigen. Achtung, Achtung, willst du den Norden oben sehen, musst du die Tabelle drehen. Und das gilt nicht nur für Holstein-Kiel, das gilt natürlich auch für den FC St. Pauli.
Ja, es ist ein bisschen traurig, ne? Und wahrscheinlich haben jetzt schon die Mönchengladbach, Bayern, Dortmund und vor allen Dingen die Augsburg-Fans, die wir ja ganz viel haben, jetzt schon wieder Angst, dass wir so schon vielleicht die Vorboten des Halloweens sind, beziehungsweise eine weitere Gruselfolge an den Start bringen. Hier ist Anstoß, hier ist euer Lieblingspodcast. Ihr wollt ja auch immer so ein bisschen Atmosphäre, in welcher Situation wir sind. Deswegen nehme ich euch mit. Hört ihr das? Wie ich hier einen Orange-Ingwer-Tee aufbrühe und nehme euch natürlich mit, wie ich euch den allerbesten Lieblingskollegen vorstellen darf. Ich freue mich, dass er zwar nicht hier ist, aber mit am Start ist. Ich freue mich auf meinen Lieblingskollegen Michael Augustin.
Ja, das war eine schöne Einleitung von Fabian Wittke. Vielen Dank. Ich will euch auch kurz mitnehmen. Ich melde mich aus dem Tabellenkeller und das ist gar nicht mal so gelogen, denn ich sitze tatsächlich im Keller, im Podcast-Keller, in meinem privaten Haus, Gebäude, wo ich mich verzogen habe. Die Kinder liegen im Bett, die Frau ist nicht da, die singt jetzt montags immer im Chor. Und das ist ja auch der Beweis dafür, dass wir getrennt voneinander aufzeichnen. Fabian hat ja gerade schon beschrieben, wo er sich befindet. Aber ich glaube, wir kriegen trotzdem eine ganz schöne Folge hin, obwohl das nicht alles so schön gewesen ist, was wir am Wochenende gesehen haben. Ich muss vielleicht nochmal, weil man es ja nicht sehen kann, für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen erwähnen. Wir senden mit heruntergelassenen Hosen. Das ist ja völlig klar, denn das ist ja jetzt der neue TikTok-Trend aus Nigeria.
Oh ja, Boniface, ne? Hat die Hosen runtergelassen. Ja, ist auch ganz witzig. Dann lass uns doch mal vielleicht ganz kurz damit einsteigen. Eigentlich echt so ein bisschen unfassbar. Und zwar habe ich wie ich sagen würde, ja, unfassbar, oder? Folgendes habe ich da gesehen, und zwar in Hoffenheim, ja, in Sinsheim, wie sie ja sagen, wieder der Stürmer nach dem Torjubel die Hose runtergelassen hat, oder? Unfassbar, oder? Das war ja was anderes. Okay, zu Stefan Raab wollten wir eigentlich gar nicht kommen, aber vielleicht sagen wir trotzdem auch noch mal was dazu. Aber vielmehr zu Boniface. Ich bin an dem Sonnabend weil das Wetter eigentlich so schön war, an der Alster spazieren gegangen, habe so einen Podcast gehört, ausnahmsweise mal nicht unseren, und einen Fan getroffen, der nicht Julius Brink heißt und trotzdem Bayer Leverkusen-Fan ist. Und er hat gesagt, so eigentlich müsste man mal Patrick Schick ranlassen. Boniface galt ja auch schon mal so intern, da gab es ein paar Disziplinarstrafen, so ein bisschen als schräger Vogel. Und naja, dann hat er auf der einen Seite dieses unfassbare Spiel gemacht, wie er ja vor allen Dingen vor dem 1:0 noch seinen Gegenspieler austanzen lässt und den Ball dann ins kurze Eck haut, um das dann, ohne den Gegenspieler austanzen zu lassen, mit dem anderen Fuß, mit dem vermeintlich schwächeren Linken, nochmal zu wiederholen mit einem Schuss wie ein Pferd. Aber trotzdem, am Ende bleibt so ein bisschen dieser Geschmack hängen. So einen kleinen Pfeil im Kopf hat er dann doch, oder?
Ja, ich weiß gar nicht. Ich wollte eigentlich gar nicht den konservativen Part einnehmen. Ich bin nicht bei TikTok. Ich werde da wahrscheinlich auch nie sein. Ich wusste nichts von diesem Trend, aber offenbar war das ja eine Reminiszenz an einem seiner Freunde, also an einen erfolgreichen nigerianischen Influencer. Ich möchte da gar nicht so streng sein. Also ich kann mir vorstellen, dass er viele Leute damit, auch vielleicht sogar viele Leute außerhalb der Fußballblase, erreicht hat. Und ja, es gibt bescheuerte Torjubel. Ich habe manchmal den Eindruck, dass sich Fußballer während der Trainingseinheiten Choreografien einfallen lassen für einen möglichen Torerfolg am darauffolgenden Wochenende. Früher gab es mal so eine Lokomotive, die Säge von Stefan Kunz und Bruno Labbadia in den 90er Jahren. Die war ja von Bernhard Winkler, genau. Die war ja auch schon ganz schön extrovertiert, aber die können natürlich mit dieser Geste nicht mehr mit Victor Boniface im Jahr 2024 mithalten. Ja, ich fand es sogar ganz lustig, aber ich wusste natürlich erstmal überhaupt nichts damit anzufangen. Das hat sich mir dann erst später erschlossen, als die Interviews gesendet worden sind und er das ja, glaube ich, dann auch erwähnt hat, an wen er da erinnern wollte mit diesem Torjubel.
Vielleicht kommen wir auch noch mal kurz zum VfB Stuttgart. Kannst du dich noch an Mario Gomez erinnern, der doch damals einen Red Bull-Vertrag hatte und dann als Torjubel sich so eine Red Bull-Flasche geöffnet hat? Aber das willst du natürlich gar nicht hören, weil Red Bull ist natürlich in dieser Woche so gar nicht dein Thema, ne?
Red Bull ist der nächste Gegner des FC St. Pauli und das könnte natürlich sein, dass St. Pauli das Kiel-Feeling erlebt am kommenden Sonntag. Ich kann mich an diesen Jubel nicht erinnern, aber ich kann mich an Mario Gomez erinnern, der ja auch in einer Funktionärsfunktion jetzt bei Red Bull angestellt ist. Aber erklär mir nochmal ganz kurz, dieser Jubel sagt mir gerade gar nichts. Wie war das denn damals?
Okay, also Mario Gomez hat ein Tor erzielt und hat so getan, linke Hand eine imaginäre Dose, die er geöffnet hat. Dann hat er so getan, dann hat er diese imaginäre Dose genommen und hat so getan, als würde er trinken und hat danach so ein Vogel, hat mit den Armen so getan, als würde er fliegen, als hätte er Flügel. Und das war dann natürlich Red Bull verleiht Flügel. Da hat er so ein Red Bull-Jubel gemacht. Und dafür
Aber er hat ja nie für Red Bull gespielt. Für welchen Verein hat er damals gespielt?
VfB Stuttgart. Aber damals war Red Bull noch nicht in der ersten Liga. Und er hatte aber so einen Red Bull-Werbevertrag. Und hat dafür im Nachhinein, glaube ich, auch noch eine Geldstrafe bekommen. Beziehungsweise im Anschluss gab es dann, glaube ich, sogar noch eine Regeländerung, dass das eben nicht erlaubt sei, so entsprechend noch auf sich aufmerksam zu machen.
Ah, interessant. Nee, das ist ja nun schon länger her. Also seine Karriere in Stuttgart ist länger her. Die ging ja dann nicht in Wolfsburg, sondern in Italien zu Ende. Oder war der VfL Wolfsburg seine letzte Station? Oh, ganz dünnes Eis. Also ich sehe noch als erfolgreichen Torschützen auch in der Relegation für den VfL Wolfsburg. Und ja, mittlerweile ist er... Ich weiß gar nicht, wie seine Funktion heißt bei Red Bull, aber er ist da immer zu sehen, wenn der Kameraschwenk auf die Ehrentribüne kommt. Er ist, glaube ich, für die internationalen Clubs, für die vielen, vielen kleinen Red Bull Clubs zuständig. Aber ey, googelt doch selber, wenn ihr wissen wollt, was Mario Gomez mit Red Bull macht. Er ist auf jeden Fall auch Fußballexperte. Ist er das noch für Amazon Prime? Ich habe gehört, Christoph Kramer ist ja jetzt auch Amazon Prime Experte, nicht nur ZDF Experte. Er ist auf jeden Fall kein aktueller Fußballprofi von Borussia Mönchengladbach mehr. Und da er jetzt noch einen zweiten Expertenjob angenommen hat, lässt es darauf schließen, dass seine aktive Profikarriere auch beendet sein wird. Übrigens ja, morgen Dienstag, heute ist Montag, 16. September, morgen beginnt die neue Champions League. 3 Spieltage. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Darüber werden wir aber nicht reden, weil wir haben hier so viel zu tun mit den Vereinen, die uns am Herzen liegen, mit Holstein Kiel, mit dem FC St. Pauli. Und weißt du was, woran mich die Ergebnisse des Wochenendes erinnern, die sich da zugetragen haben, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, Kiel hat am Samstagabend im Topspiel mit 1:6 gegen den FC Bayern verloren. St. Pauli war auch beruflich in Bayern im Einsatz. Augsburg gehört ja zu Bayern und hat dort beim FC Augsburg mit 1:3 verloren. Weißt du, woran mich unsere beiden Lieblingsvereine erinnern?
Pardon, woran?
Die erinnern mich an mich. Also ich neulich am Bahnsteig. Irgendwie, man ist da, man ist bereit, aber dann fährt einem der Zug vor der Nase weg. So ist es mir neulich ergangen. Da war ich in Würzburg und so ergeht es an den ersten 3 Spieltagen auch dem FC St. Pauli und Holstein Kiel.
Ja, dann lass uns das doch mal so machen. Und zwar, manchmal bekommen wir auch das Feedback. Liebe Grüße an Brigitte, die uns geschrieben hat, sie freut sich sehr auf diese Folge. Liebe Grüße von der Tabellenführerin. Also sie ist ja großer FC Bayern München Fan. Ja, liebe Grüße natürlich auch zurück an dich, Brigitte. Und ich glaube, am Ergebnis und am Favoriten und letztendlich auch am verdienten Level muss man am Ende nichts rütteln. Du bist ja im Stadion gewesen. Lass mich doch wie so eine 100-Meter-Staffel erzählen, was ich davor alles erlebt habe. Und dann machen wir eine High Five und du trägst dann den Staffelstab ins Ziel. Und zwar
guter Plan.
Hatte ich ja so ein bisschen die Aufgabe, diese Vorberichterstattung zu übernehmen und bin dann auch am Freitag während der Ankunft der Bayern da noch im Auftrag gewesen, um Bilder fürs Fernsehen und für Social Media zu besorgen. Und dann bin ich da in Kiel-Holtenau am Flugplatz gewesen. Und man muss sich das vorstellen, das war vor einigen Jahren auch nochmal ein Linienflughafen. Da sind so dänische Airlines geflogen. Ich glaube ganz selten auch mal Air Berlin, als es die noch gab. Aber inzwischen gehört dieser Flughafen eigentlich eher Privatjets oder vor allen Dingen irgendwelchen Schülerinnen und Schülern, die sich einen Pilotenschein erarbeiten wollen. Und Segelflugzeuge sieht man da auch starten. Mit anderen Worten, es ist nicht unbedingt der größte Flughafen. Aber an dem Tag, als ich da war, standen 2 riesengroße Bayern-Busse schon auf dem Rollfeld in Erwartung von 2 privaten Private Learjets, die aus München gestartet waren. Und bevor die gelandet waren, stieg eine gewisse Angelique Kerber in ihren Privatjet und brauste weg in Richtung ihrer Familie, in Richtung Polen. Und so war aus diesem kleinen Privatflughafen plötzlich auch mal der Promi-Flughafen Kiel. Viele Fans standen da und haben sich in dem kleinen Bistro-Restaurant auf dem Flughafen ihre Hälse ganz lang gemacht und über die Gitter geschaut, um dann irgendwie noch vielleicht ein paar Bayern-Stars, die dann ja direkt auf dem Rollfeld von den Bayern-Bussen, den großen, schweren Bayern-Bussen, die man auch kennt, den Mannschaftsbussen in Empfang genommen, raus aus diesen Privatjets, rein in die Busse, Harry Kane, Manuel Neuer. Manuel Neuer hat noch einem kleinen Jungen direkt auf dem Rollfeld ein Autogramm gegeben. Thomas Müller hat dann später noch am Hotel, da haben wieder viele Fans hinter diesen typischen silbernen Absperrgittern gewartet, in der Hoffnung, Autogramme zu bekommen. Thomas Müller hat dann noch ein Ständchen, Happy Birthday to You, hat er am Freitag Geburtstag bekommen. Und dann kam sogar noch Josua Kimmich und hat noch Autogramme geschrieben, Mathis Tell. Aber so Harry Kane und Jamal Musiala sind noch direkt ins Hotel gegangen. Du merkst irgendwie, leiert heute so ein bisschen meine Platte. Vielleicht liegt es daran, dass ich vorhin noch laufen war. Meine Berübe läuft nicht richtig rund. Aber daran können wir auch arbeiten. Ich mache es auch ein bisschen schneller. Und dann hatte ich ja diese Sendung, diese Sondersendung, Holstein Kiel gegen die Bayern, NDR 1 Welle Nord hat das übertragen. Und vorher habe ich noch gesehen, dass der Kieler Kultfriseur, der auch schon den Kielern die Haare geschnitten hat vor dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf, dass der spontan Harry Kane frisiert hat. Und das hat mich interessiert. Und dann bin ich bevor ich ins Studio gefahren bin, bevor ich in die Sendung gegangen bin, noch bei diesem Friseur vorbeigefahren, hinten durchgegangen. Der hat ja mit seinen Kumpels FIFA gespielt. Und dann habe ich ihn gefragt, Mensch, wie kam das eigentlich dazu, dass du jetzt noch Harry Kane die Haare geschnitten hast? Und hat er gesagt, so ja, er ist da irgendwie so ganz gut vernetzt und hat dann noch einen Anruf des Teammanagers des FC Bayern München bekommen und die haben gesagt, ja, wir brauchen unbedingt jetzt noch frische Haare. Und dann ist er kurzerhand dann noch, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, ne? Dann ist er dann noch kurzerhand ins Hotel gerufen worden. Habe ich auch gesagt, so wie sah denn das Zimmer von Harry Kane aus? War das aufgeräumt? Liegen da überall Sachen rum? Nee, die haben extra für ihn ein eigenes Hotelzimmer angemietet, wo er dann den Bayern-Spielern die Haare geschnitten hat. Ja, und dann hat er da Harry Kane und allen anderen Spielern, die halt auch noch Lust hatten, die Haare geschnitten. Und dann ist er wieder nach Hause gefahren. Und dann ging die Sendung los und dann wollte ich eigentlich noch O-Töne, ich habe noch ein Interview mit denen gemacht, ich wollte noch O-Töne einbauen und habe gesagt, so vor dem ersten Abruf, also bevor wir das allererste Mal ins Stadion gehen, habe ich mir überlegt, komm, dann spiele ich noch so eine kleine Geschichte von dem Friseur. Ja, dazu kam es dann nicht mehr, weil nach 12 Sekunden lag Holstein Kiel schon 0-1 hinten und habe gesagt, jetzt passt diese Friseurgeschichte auch nicht mehr. Und dann habe ich die sozusagen geskippt, habe ich sie rausgeschmissen, aber euch wollte ich sie nicht vorenthalten.
Das war Anstoß exklusiv. Fabian Wittke, unser Reporter, der in Kiel bestens vernetzt ist, stark. Und ich mache den heutigen Titelvorschlag für diese Folge, wenn ein Harry Kane über die Förde fegt. Aber vielleicht
oder Holstein rasiert.
Oder Holstein rasiert, genau. Ja. Ja, das waren sehr interessante Einblicke. Die hatte ich natürlich nicht. Ich war im Stadion 2 Stunden vorher. Das Stadion war natürlich ausverkauft. Das wird auch an den 15 übrigen Heimspieltagen ausverkauft sein. 15.034 Zuschauer waren da. Und im Nachhinein muss man sagen, der größte Erfolg war der Trikottausch von Luis Holpi mit Harry Kane. Also der größte Kieler Erfolg an diesem Tag. Wusstest du, das war mir gar nicht mehr klar, also jetzt hast du es ja wahrscheinlich auch mitbekommen, dass die beide zusammen 7 Spiele von Tottenham Hotspur bestritten haben?
Das wusste ich tatsächlich, ja. Ja, das wusste ich. Es war vor 10 Jahren, ne? 2014, oder?
Ja, also ich wusste, ja, dass das Holpi mal in Tottenham war, aber mir war gar nicht mehr so klar. Aber das sind dann auch so Statistiken, auf die man natürlich stößt, wenn man sich auf dieses Spiel vorbereitet. Luis Holpi, der mit Abstand erfahrenste Kieler, hat mehr als 200 Bundesligaspiele, hat ja dann, du hast das schnelle 1-0 von Musiala nach 12, 13, 14, 15, 16 Sekunden angesprochen. Holpi hat mit diesem Abspielfehler in die Füße von Gnabry natürlich dann auch relativ früh dafür gesorgt, dass Kiel gar keine Chance hatte. Also das war der größte Erfolg, dass er dann doch noch mit Kane nach dem Spiel in der Mixzone das Trikot tauschen konnte. Ansonsten war Holstein Kiel so ähnlich wie ein Verein in der ersten Runde des DFB-Pokals, also wie Borussia Hildesheim, der FC Villing oder der SV Meppen in diesem Jahr. Kiel auf dem Niveau und die Bayern waren einfach auf normalem Bayern-Niveau, würde ich sagen.
Ja, ich hatte zwischendurch auch mal, also ich habe auch noch mal mit Rolf geschrieben, beziehungsweise Rolf hat mir geschrieben, Anstoßhörer Rolf, während der Sendung. Ich glaube, beim 0-4 war das, der hat noch geschrieben, das fand ich eigentlich ganz nett, habe ich mich sehr drüber gefreut. Ich glaube noch dran, war natürlich nicht ganz ernst gemeint. Das war das eine und ja, andere haben mir dann auch geschrieben, dass es ein bisschen den Eindruck hatte, Holstein Kiel hat in der ersten Runde des DFB-Pokals das große losgezogen und Dorffeststimmung und alle versuchen sich das irgendwie schön zu reden. Aber
schön zu saufen.
Ja, oder schön zu saufen von mir ist auch, aber sportlich konnten sie dann eben so gar nichts entgegensetzen. Und das ist eben das Bittere an der Geschichte. Sie haben sich mal wieder selbst geschlagen. Also das heißt, sie haben unfassbar viele unforced errors gemacht, die dazu geführt haben, dass die Bayern das ja eben eiskalt bestrafen. Und wenn ich meine eiskalt, dann eben nicht nur Musiala, der das Ding reinschiebt, auch dieser Fehler von Luis Holtby, der den Ball falsch hinten rausspielt und Harry Kane so ansatzlos einfach diese Tore macht. Also der wirklich nicht den Ball noch einmal kurz stoppen muss. Also beim zweiten Treffer von den insgesamt dreien, da hat er den Ball ja noch mal kurz gestoppt, aber auch noch mal ganz kurz. Und dann schießt er den unten rechts platziert rein, aber auch beim ersten Treffer, den er erzielt hat, das ist so ansatzlos und knallt die Dinger da rein. Das wird auf der einen Seite
weißt
so...
Weißt du, wer das noch so macht in der Bundesliga?
Nee.
Also einige, aber über ihn haben wir letzte Woche auch gesprochen. Dennis Undorf schließt auch ansatzlos ab.
Bapp. Ja.
Ganz kurze Ausholbewegung und dann schweißt er die Dinger rein. Ja, Kane hat natürlich eine super Schusstechnik. Übrigens, dreimal Kickernote 6 für drei Holstein-Spieler. Ich habe nochmal nachgeguckt. Johansson, Erras und Jawoczek. Zweimal die 5,5 für Remberg, der ein Eigentor geschossen hat, und Holtby. Und bei Dominik Jawoczek, habe ich mich gewundert, was hat der in der Startelf gemacht? Den haben die Kieler verpflichtet aus Žilina. Er ist slowakischer U21-Nationalspieler, kam auf den letzten Drücker der Transferperiode nach Kiel. Und es gibt mit Timotheus Puchacz einen Linksverteidiger, der ist immerhin aktueller polnischer Nationalspieler. Der war in der vergangenen Zweitligasaison bei Kaiserslautern Stammspieler. Er war gut, einer der besten auf seiner Position in der zweiten Liga. Er steht eigentlich bei Union Berlin unter Vertrag, ist da aber nicht gut genug, ist deshalb auch nach Kiel gewechselt. Und er hatte ja nach seiner Einwechslung, als er dann in der zweiten Halbzeit vor Jawoczek kam, zumindest vorne auch ein paar gefährliche Vorstöße gehabt, hat auch dann das Tor von Gigovic vorbereitet. Also da muss man dann auch Marcel Rapp mit in die Verantwortung nehmen. Der bringt Jawoczek zum ersten Mal in einem Bundesligaspiel gegen die Bayern. Der hat ja gar keinen Stich gesehen. Gnabry ist ihm nur davon gelaufen. Musiala, wenn der mal auf seiner Seite auftauchte, auch. Also gefühlt sind sie ja nur auf der linken Abwehrseite, also auf der Seite von Jawoczek aufgetaucht, weil sie ihn schnell als Schwachstelle ausgemacht hatten, die Bayern. Und der ist doch jetzt schon verbrannt. Also der kann doch eigentlich die nächsten Wochen gar nicht mehr gebracht werden, weil er doch völlig durch ist. Also das habe ich überhaupt nicht verstanden, wie man diesen jungen, unerfahrenen Spieler in so einer Partie einsetzen kann.
Das ist natürlich jetzt sehr, sehr detailverliebt, wenn wir über die Linksverteidiger von Holstein Kiel diskutieren. Aber
ja, stimmt, aber das wollte ich nochmal loswerden.
Nein, du hast natürlich auch absolut recht, aber deswegen meine ich so, ich würde jetzt auch ganz gerne drauf eingehen, vielleicht nur einen Satz dazu. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Puchacz nicht so den besten Ruf genießt, weil obwohl der ja verpflichtet wurde, wurde der trotzdem relativ früh ausgewechselt in den vergangenen Partien oder wurde dann doch irgendwie so Bernhardsson immer noch so ein bisschen nach links gezogen, der diesmal verletzt gefehlt hat. Und für mich irgendwie auch sinnbildlich, dass er jetzt in der Startformation gefehlt hat und eben Jawoczek hinten links gespielt hat oder beziehungsweise gestartet ist. Also irgendwie habe ich da so ein ganz komisches Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht,
aber er war der Beste, neben Fiete Arp, der ja die Latte getroffen hat.
Ja.
Also bei den beiden hat es dann nach deren Einwechslung zumindest ein bisschen Kieler Offensivspiel stattgefunden. Ansonsten war das wirklich so. Die Kieler hatten drei Ballkontakte, dann war der Ball weg. Vielleicht waren es auch mal fünf oder sechs, aber ich habe diesen Vergleich mit der ersten Runde DFB-Pokal ja nicht umsonst gezogen. Das war exakt so. Kiel hatte 0,0 Chancen und das war natürlich ein echter Downer, ne? Also muss man ganz ehrlich sagen.
Weißt du, wer die meisten Ballkontakte bei Holstein Kiel hatte?
Nee, weiß ich nicht.
Timon Weiner.
Wahrscheinlich, ja, wollte ich gerade sagen, der Torwart, Timon Weiner vielleicht, ne? Mhm. Hätte ich jetzt auch getippt. Ja.
60. Und eine Sache noch ganz kurz, die mir noch eingefallen ist oder beziehungsweise die ich so als Gefühlsregung mitnehmen möchte. Ich meine, das ist natürlich bitter, wenn du nach 13 Minuten 0-3 hinten liegst und wenn du zur Halbzeit natürlich dann 0-4 hinten liegst, ist es auch bitter. Allerdings muss man natürlich sagen, je älter das Spiel wurde, und das meine ich jetzt ganz im Ernst, also sprich 50, 60, 70, 80, ja, und dann vielleicht auch 90 Minuten. Wenn du nach 90 Minuten gegen den FC Bayern 0-4 verlierst, es ist sowieso ein Streichergebnis, das kann passieren und es kann auch in der Höhe passieren, 0-4. Aber dieses 1-6, das hat eben nochmal einen anderen Geschmack und wenn du dann eben auch nochmal guckst in der Analyse, wie diese Tore zustande gekommen sind, ja, dann tut das natürlich nochmal doppelt und dreifach weh und deshalb ist es natürlich viel, viel zu früh am vierten Spieltag von einer Art Endspiel zu sprechen. Aber das sehe ich trotzdem auch nochmal so gegen Bochum. Aber trotzdem, das sehe ich im Vergleich zum FC St. Pauli, auch wenn du das vielleicht irgendwie nicht hören magst, noch so ein bisschen halbwegs auf der Habenseite bei Holstein Kiel, dass sie natürlich jetzt auch denkbar schlecht gestartet sind, aber vielleicht auch eben gegen Gegner, bei denen du sagen kannst, okay, gegen die musst du auch nicht unbedingt punkten. Zumindest so von den Namen und von den Kaderwerten her im Vergleich zum FC St. Pauli, wo du sagst, gegen Heidenheim, Union Berlin, Augsburg, ah, da wäre schon ganz gut gewesen, irgendwo zumindest einen Punkt mitzunehmen.
Ja, bin ich total bei dir. 0 Punkte gegen die 3 Gegner, das ist enttäuschend. Und das Spiel gestern in Augsburg, ich habe es nicht gesehen, weil ich gestern selber im Einsatz gewesen bin in der dritten Liga, aber ich habe die Zusammenfassung dann abends gesehen. Also mir ist eine Szene hängen geblieben, Erik Smith, der beste Fußballer bei St. Pauli, der beste Spieler, Abwehrchef, der erste Mann im Spielaufbau, der mit kurzen Pässen das Spiel einleitet, haut den Ball nach vorne, langer Ball ins Nirgendwo, da ist kein Spieler gewesen. Solche Aktionen gab es unter Hürzeler in der vergangenen Saison nicht. Und mittlerweile muss man, glaube ich, sagen, dass Andreas Bornemann und Jan Sandmann, der Sportdirektor und der Kaderplaner, die Qualität der Bundesliga falsch eingeschätzt haben. Der Kader des FC St. Pauli ist schlechter als in der Vorsaison. Hartl wurde nicht ersetzt. Also der Kader von Kiel ist übrigens auch schlechter. Rothe und Sander fehlen. Skripski fehlt auch, aber der ist ja noch im Kader. Der ist verletzt. Würde Holstein sicherlich helfen. Und bei Alexander Blessin ist es so, dass Saad und Afolayan Bankspieler sind. Und immer wenn die kommen, dann passiert ja was. Und ja, die Mannschaft fremdelt mit dem System, mit dem 3-5-2 von Blessin. 2 Sturmspitzen. Und der Hürzeler war das 3-4-3 gesetzt. Und da hat sich die Mannschaft wohlgefühlt und ja, das ist offensichtlich bei St. Pauli. Es ist frustrierend, aus diesen 3 Spielen gegen Heidenheim, Union und Augsburg keinen Punkt geholt zu haben. Und jetzt kommt Leipzig und da kann tatsächlich St. Pauli sowas drohen wie Holstein Kiel am vergangenen Wochenende gegen die Bayern.
Ja, darauf noch ein Schluck Orange Ingwer. Aber ja, also oder anders gesagt, damit ist ja eigentlich zu rechnen. Also wenn man ganz ehrlich ist. Oder es gibt eben eine kleine Überraschung, wie Union Berlin das jetzt auch gezeigt hat und hat eben diese Offensive mal kaltgestellt mit
Schäfer. Ja, aber Union, lass mich da ganz kurz zwischengrätschen, sorry. Und Union hat ja in der ersten Liga auch immer so gespielt wie in der zweiten Liga. Union war immer eine körperliche Mannschaft, die unfassbar diszipliniert, hart und gut verteidigt haben in der zweiten Liga, aber jetzt auch in den bisherigen Saisons in der ersten Liga. Und sie kam über ihre Standards. Sie haben so einen typischen Urs Fischer Fußball gespielt. Ja, jetzt ist Bo Svensson der Trainer, aber das, was ich von Union mitkriege, erinnert mich noch sehr an den Fischer Fußball der ersten Jahre und die waren ja allesamt erfolgreich. Und Union Berlin ist ein unangenehmer Gegner und die sind immer in der Lage, auch so einer Spitzenmannschaft wie Leipzig, also nicht immer, aber oft manchmal in der Lage, so einer Spitzenmannschaft wie Leipzig einen Punkt abzunehmen. Ich weiß nicht, ob St. Pauli, demoralisiert, wie die Spieler gerade sind, dazu in der Lage sein wird. Kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, ist schwierig zu prognostizieren, kann ich mir aber tatsächlich so auch nicht vorstellen. Und wenn, dann wäre es eine Überraschung. Gönnen würde ich sie natürlich irgendwie da am Sonntag. Was ist das? Sonntag 19.30 Uhr. Bist du da im Stadion?
Weiß ich nicht. Ich habe eine Karte. Ich habe ein Betreuungsproblem. Und ich bin gerade nicht bereit, noch viel Geld für einen Babysitter rauszutun, der auf die Kinder aufpasst, nur damit ich mir dann 0-4 gegen Leipzig angucken kann. Also wahrscheinlich nicht.
Du ruf mich an, ich mach's umsonst. Ich gehe ins Stadion und du bleibst zu Hause. Nein, ich passe auf deine Kinder auf.
Können wir meinetwegen machen. Aber du, wann spielt Kiel in Bochum? Das ist ein Tag vorher, ne?
Samstag in Bochum, Samstag, genau.
Okay. In der vergangenen Woche kam mir der Wunsch auf, dass wir wieder mehr über die zweite Liga reden. Jetzt könnten Spötter sagen, das habt ihr doch gerade getan, indem ihr über Kiel und St. Pauli gesprochen habt. Aber nein, wir meinen die echte zweite Liga, die wahre zweite Liga. Ja. Wollen wir das tun, um mal so ein bisschen reintauchen in die Liga, die wir bislang in dieser Saison ja schon auch ein bisschen vernachlässigt haben?
Ja, finde ich gut. Ich wollte vielleicht nur noch so zwei Sachen, vielleicht noch so zwei, drei Spiegelstriche, die ich hatte. Ein Spiegelstrich ist der, Karim Adeyemi hat die absolute Megawoche zu packen gehabt, ne? Also oh ja. Nicht nur U21.
Wie viele Tore? Sieben?
Ja. Also
sieben in einer Woche.
Genau, das wollte ich noch sagen. Wer mich wirklich.
Auf Tage runtergerechnet, jeden Tag ein Tor.
Jeden Tag ein Tor, jeden Tag ein Tor, bis wir 96
jeder
sind.
Jeden Tag ein Treffer.
Und jeden Tag ein Kind, bis wir 96 sind, genau. Und trotzdem wollte ich auch noch sagen, hat mir Heidenheim auch echt imponiert, weil ich finde, so musst du auch erstmal im Signal Iduna Park spielen. Also die haben natürlich am Ende mit 2-3 verloren, aber das fand ich, das war schon trotzdem sehr, sehr reif. Und Dortmund musste sich da schon so ein bisschen auf die Hinterbeine stellen. Was mich ein bisschen überrascht hat oder beziehungsweise was mir auf der anderen Seite auch noch Respekt abringt, ist, dass wie der VfB Stuttgart gespielt hat, muss ich auch ganz ehrlich sagen, das war nicht nur so, dass Mönchengladbach jetzt irgendwie so schlecht war, sondern ich fand den VfB Stuttgart richtig, richtig stark. Also der kommt jetzt auch anscheinend so richtig ins Rollen. Und genau, das wollte ich noch einmal ganz kurz loswerden. Und dann vielleicht sogar noch hinten raus, aber das hat jetzt vielleicht mit der ersten und zweiten Liga nicht so ganz so viel zu tun. Mich würde noch mal hinten raus, kannst du auch überlegen, ob wir das jetzt oder später machen, interessieren, was du eigentlich dazu oder davon hältst, wie man so mit Leon Goretzka da bei den Bayern umgeht.
Ja, also sie planen nicht mal mit ihm und das bekommt er gerade vor Augen geführt, indem er einfach gar nicht mehr zum Kader gehört. Aber auf der Position sind die Bayern ja super besetzt. Also in Kiel hat dann auch Kimmich wieder auf der Position gespielt und Boyer war Rechtsverteidiger. Joao Palhinha war zum ersten Mal dabei, hat 90 Minuten gespielt. Pavlovic gibt es ja auch noch, der war auf der Bank. Leimer gibt es auch noch. Es gibt so viele Konkurrenten auf der Position und der fällt halt hinten rüber. Das ist bitter, weil es ihm in der Nationalmannschaft auch nicht besser geht und die Bayern wollen ihn loswerden. Das Schicksal eines Fußballprofis, aber es wirkt ja eigentlich immer ein bisschen befremdlich, wenn man sieht, wie jemand denn so krass aussortiert wird.
Ja, das finde ich eben auch. Ich finde die Art und Weise bei Leon Goretzka schon einfach sehr, sehr doll. Also für mich ist das schon fast Mobbing, weil ich finde die Bayern, und das hat Max Eberl auch im Doppelpass nochmal unterstrichen, sie hätten angeblich dann immer auf diese menschliche Karte und bei ihnen gäbe es keine Trainingsgruppen 2 und sie können sich nach wie vor aufdrängen und so weiter und so fort. Aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass wenn du beim FC Bayern München aussortiert wirst oder beziehungsweise den Vorgaben nicht folgst, also damit meine ich jetzt, da kann man ja natürlich auch über Alphonso Davies sprechen, es gibt dann ein Angebot zu den und den Konditionen und wenn der Spieler aber mehr haben möchte, dann heißt es okay, dann wird der Vertrag nicht verlängert, aber dann wird er auch gleichzeitig immer so ein bisschen degradiert. Also das ist so ein bisschen toxisch, habe ich das Gefühl. Und so toxisch gehen sie auch mit Leon Goretzka um. Sie wollten ihn eigentlich jetzt im Sommer von der Gehaltsliste streichen, was wiederum nicht das Verschulden von Leon Goretzka ist, sondern das Verschulden des FC Bayern München, weil er in den vergangenen Jahren mit krassen Fehlentscheidungen, Sadio Mané, Julian Nagelsmann entlassen und so weiter und so fort, sehr, sehr viel Geld verbrannt hat. Und jetzt müssen andere Leute von der Gehaltsliste, um das Geld wieder auszugleichen. Aber wenn die vielleicht ja auch selber eine eigene Karriereplanung haben, dann bekommen sie es auf eine sehr, sehr drastische Art und Weise zu spüren, nämlich dass sie gar nicht mehr berücksichtigt werden, also eigentlich schon fast ignoriert und kaltgestellt werden, dass sie eben nicht mehr mit dazugehören. Und das finde ich, ehrlich gesagt, alles andere als so menschlich, wie Max Eber das verkauft.
Andererseits hat Vincent Kompany ihn ja auch schon als Innenverteidiger ausprobiert. Also morgen beginnt die Champions League mit dem ersten Spiel gegen Zagreb. Es gibt mehr Champions League-Spiele, 8 insgesamt. Die Bayern sind in allen Wettbewerben vertreten, sind ausnahmsweise auch mal nicht in der ersten Pokalrunde rausgeflogen, sind in der Bundesliga dabei, haben große Ziele. Vielleicht wird er auch noch benötigt. Also ich kann mir vorstellen, dass er auch noch für Bayern spielen wird. Man weiß ja auch nie, wie die anderen Spieler, die Konkurrenten auf seiner Position durch die Saison kommen. Aber ja, wenn jetzt die Transferphase noch laufen würde, dann wäre sein Berater natürlich spätestens jetzt in Alarmbereitschaft versetzt und würde sich wahrscheinlich nach einem neuen Club für seinen Klienten umgucken. Aber dann halt im Winter oder auch nicht, wenn er dann doch noch reinkommt in die Mannschaft.
Vielleicht geht er ja auch in die zweite Fußball-Bundesliga und damit können wir jetzt von mir aus gerne auch die zweite Liga, die beste zweite Liga aller Zeiten, eröffnen.
Ja, ich bin total überrascht über die beiden Mannschaften, die oben stehen, über Tabellenführer Fortuna Düsseldorf und den zweiten, den Karlsruher SC, beide noch ungeschlagen, beide überraschend stark. Warum überraschend stark? Weil sie echt wichtige Spieler verloren haben. Düsseldorf ohne Zollis, der hat 22 Tore geschossen in der vergangenen Saison, wurde gemeinsam mit Tabakovic und Glatzel Zweitliga-Torschützenkönig. Nicht nur Zollis ist weg, auch Engelhardt ist gewechselt, der zentrale Mittelfeldspieler nach Como, Italien. Tanaka, ein richtig guter Mann, der hat auch ein paar Tore geschossen, 6 oder 7 und einige vorbereitet, ist auch nicht mehr dabei. Und trotzdem ist Düsseldorf oben dabei mit 4 Siegen und einem Unentschieden, gefolgt vom KSC, der Matanovic verloren hat, 14 Tore, der Nebel verloren hat an Mainz, der hat, ich habe nochmal nachgeschaut, 5-mal getroffen, 9 Tore vorbereitet. Und Lars Stindl hat seine Karriere beendet. Der hat zwar zum Schluss nicht mehr Stamm gespielt, aber war natürlich trotzdem wichtig für die Mannschaft. Beim KSC trifft Budo Sivatse, wie er will, hat schon 6-mal hingelangt in der Zweitligasaison. Und wenn solche Mannschaften, obwohl sie wichtige Spiele abgeben mussten, dann auch im darauffolgenden Jahr so gut sind, dann liegt das für mich an den Trainern. Das sind Trainerteams und das sind sehr gute Trainer. Daniel Thun in Düsseldorf und Christian Eichner in Karlsruhe. Anders kann ich mir das nicht erklären, warum es da so gut läuft. Ich habe die zweite Liga jetzt nicht so intensiv verfolgt, habe mal bei Sport 1 1-2 Topspiele gesehen, noch kein Live-Spiel gesehen in der aktuellen Saison. Deswegen ist es jetzt auch gefährliches Halbwissen, mit dem ich hier hantiere. Aber bei Düsseldorf und Karlsruhe fällt mir genau das auf.
Ja. Also ich hätte vor allen Dingen nach dem emotionalen Downer, ne, zum Saisonende bei Fortuna Düsseldorf mit diesem Nichtaufstieg, der ja eigentlich gefühlt schon gar nicht mehr möglich war.
Klar, und kommt auch noch dazu.
Ja, und du hast normalerweise, und das ist so ein Zitat, das ist mir von Christoph Kramer hängen geblieben, der sagt einfach, 80-90% werden im Kopf entschieden. Und du musst erstmal mit diesem absoluten Negativgefühl durch die Sommerpause, du musst es ja auch erstmal wieder verarbeiten und dann erstmal wieder beim Trainingslager, beim Trainingsauftakt nach dem Trainingslager dann auch erstmal wieder diese Anspannung finden, zu sagen, ja, und jetzt marschieren wir hier wieder von vorne weg und versuchen ganz oben mitzuspielen und versuchen jetzt wieder den Aufstieg und haken das ab. Und ich finde, das ist eigentlich sogar fast noch die größte Kunst, neben der Tatsache, das ist natürlich auch völlig klar, dass du diese spielerische und die Kaderqualität natürlich immer brauchst. Und bei dem, was du angesprochen hast, gehe ich total mit, ist die Überraschung schon da. Aber ich finde, es spricht unfassbar für den Trainer, für Daniel Thun, dass die Mannschaft ihm ja zu folgen scheint. Beim Karlsruhe SC hätte ich es auch nicht gedacht, weil auch da einige Spieler wieder weggegangen sind, wie zum Beispiel ja auch Nebel. Hattest du ihn auch angesprochen?
Matanovic und Nebel vor allem.
Genau. Nebel hatte ich jetzt akustisch nicht verstanden, aber genau, Matanovic kommt natürlich auch dazu. Also hätte ich so auch nicht gedacht. Ich hätte allerdings auch nicht gedacht, dass der HSV auch dann, finde ich, vor allen Dingen zu Hause so souverän spielt. Das ist auf jeden Fall eine Veränderung, auch wenn er natürlich hier und da auch nochmal wieder so ein paar Kinken drin hat. Ich glaube, vielleicht sogar mit die größte Negativüberraschung aktuell ist mal wieder Schalke, oder?
Ja, wo Karel Gerards, glaube ich, auf der Kippe steht, also klassisches Schalke-Phänomen im Herbst, werden dann die Trainer in Frage gestellt. Da gibt es ja auch Machtkampf zwischen ihm und Ben Manga, dem Kaderplaner. Schalke hat sich ja auf die Fahnen geschrieben, jetzt junge, entwicklungsfähige Spieler zu verpflichten, die dann verkauft werden, damit Schalke von dem Schuldenberg runterkommt. Und die Spieler sitzen eben bei Gerards auf der Bank. Deswegen gibt es Kritik von Ben Manga. Viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Mir sagen auch nicht alle Spieler, was die Schalke verpflichtet hat. Zum HSV kann ich aber noch was sagen.
Lass mich noch vielleicht ganz kurz vorher noch etwas zu Schalke sagen. Und zwar nur noch zwei Sätze. Und zwar, ich habe mich da tatsächlich auch so ein bisschen im Schalker Umfeld einmal umgehört und habe dann auch gefragt, so, ja, wie ist denn so die Stimmung? Sind so die Ultras oder sind die Fans denn eigentlich auch so gegen den Trainer? Und die haben gesagt, so, nee, eigentlich gar nicht. Aber das ist jetzt eigentlich so der Neuanfang. Und viele rechnen auch damit, dass Schalke erst vielleicht in den nächsten 2-3 Jahren wieder nach oben geht oder vielleicht sogar auch
nach oben gehen sollte, vor dem Hintergrund, weil die sagen, weil momentan fehlt einfach komplett die Substanz und sollten die Schalker jetzt wieder aufsteigen, dann würden sie halt sang- und klanglos, wie zuletzt ja auch wieder, einfach wieder durchgereicht werden und wieder absteigen. Und am Trainer liegt es nicht. Und es wurden viele potenziell gut ausgestattete Spieler verpflichtet. Viele junge Spieler mit Potenzial, hätte man auch sagen können. Und das braucht einfach jetzt Zeit. Und diese Zeit wünschen die Fans sich sogar eigentlich auch am liebsten noch mit dem Trainer. Und deswegen ist es wahrscheinlich eher ganz normal, dass es momentan so läuft, wie es läuft. Aber so von außen wirkt es natürlich trotzdem so, Schalke als der große ehemalige Bundesligist, der natürlich so schnell wie möglich nach da oben muss. Aber viele sind sich sicher, dass es auf jeden Fall noch Jahre brauchen wird.
Ja, dasselbe kann man ja, auch wenn die Krise da noch gar nicht so ausgebrochen ist, von Hertha BSC behaupten. Mhm. Ich will noch ein paar Sätze zum HSV verlieren. Du hast die Heimstärke angesprochen. Ich würde das so ein bisschen relativieren. Also unentschieden gegen Hertha, hoch gewonnen, 4-1 gegen Preußen Münster und jetzt gestern 5-0 gegen Jahn Regensburg. Aber Münster und Regensburg sind vergleichbar mit gerade Kiel und St. Pauli in der ersten Liga. Zwei Aufsteiger, die ja für die zweite Liga auch nicht bestens aufgestellt sind. Münster hat eigentlich mindestens einen Entwicklungsschritt übersprungen, ist von der Regionalliga direkt durchmarschiert bis in die zweite Liga. Das hat Elversberg ein Jahr davor auch hinbekommen, aber in Elversberg ist ja noch ein Pharmakonzern im Hintergrund, der auch dafür sorgt, dass dann ja die Kaderqualität hochgehalten wird. Und ich glaube, diese hohen Siege gegen Münster und Regensburg, die muss man so ein bisschen relativieren. Ansonsten hat der HSV natürlich eine unfassbar gut aufgestellte Offensive. Glatzel alleine zu Hause, das war ja oftmals das Motto vorne im Sturm. Jetzt gibt es Selke, es gibt Königsdörfer, der gut drauf ist, der jetzt schon mehr Tore geschossen hat als in der vergangenen Saison. Richter wurde noch verpflichtet oder ausgeliehen. Dompe ist wieder fit. Jatta gerade verletzt, den haben sie auch noch. Dann Emir Sahiti, sagt mir nichts, ist auch ein Stürmer, kam gestern auch zum Einsatz. Und dann noch Balde, den hat der HSV bei sich im Nachwuchsleistungszentrum entdeckt und der hat ja gestern auch, ich glaube, zwei Tore vorbereitet gegen Regensburg, ist da auf dem linken Flügel einer, der gute Durchbrüche hat, der den Ball sauber in den Strafraum spielt, sodass die Stürmer ihn nur noch verwerten müssen. Also der HSV ist da super aufgestellt, aber wir dürfen auch nicht vergessen, der HSV hat auch schon in Hannover verloren und das war, glaube ich, ein richtig schlechter Auftritt und nicht nur vom HSV, sondern auch von Hannover 96. Also da haben sich beide an dem Nachmittag oder Abend nicht mit Ruhm bekleckert. Ich wäre da nach wie vor sehr vorsichtig beim HSV.
Okay. Beim 1. FC Köln auch vorsichtig. Ich meine, der 1. FC Köln hat jetzt eine Pleite kassiert, über die Timo Hübers gesagt hat, also keiner hier von den 22 Akteuren ist, glaube ich, davon ausgegangen, dass wir als Verlierer vom Platz gehen. Aber auch sowas hast du natürlich in der zweiten Liga. Der 1. FC Köln nach 5 Spieltagen 8er mit 7 Punkten. Auch alles andere als ein Start nach Mars, oder?
Ja, ich habe das Spiel gegen Braunschweig gesehen. Das war eines der wenigen Spiele, die ich wirklich über 90 Minuten gesehen habe in der zweiten Liga. Und da hat Köln, glaube ich, 5-0 gewonnen. Also da konnte man ihnen überhaupt nichts vorwerfen. Magdeburg ist auch eine Mannschaft, die seit Jahren zu den spielstärksten Teams in der zweiten Liga spielt und die, glaube ich, in der Lage ist, jeden zu schlagen. Also wirklich jeden in der zweiten Liga zu schlagen, aber auch in der Lage ist, gegen jede andere Mannschaft zu verlieren. Das Ergebnis würde ich jetzt nicht hernehmen, um die große Krise in Köln auszurufen. Ich glaube, bei den Kölnern geht was. Also kann ich mir vorstellen, dass da was geht. Also momentan ist es ja so, dass sich die großen Vereine, also die ja schon mindestens Köln nicht jahrelang, aber andere versuchen schon länger in die erste Liga zurückzukehren. Die großen Vereine HSV, Hannover, Köln, Hertha, Schalke, die halten sich zurück noch oder die kommen jetzt langsam. Auf den ersten drei Plätzen stehen Düsseldorf, Karlsruhe und Magdeburg. Und das wird sich natürlich noch zurechtruckeln. Auch der HSV wird wahrscheinlich in absehbarer Zeit einen der direkten Aufstiegsplätze belegen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Köln noch ein paar Plätze nach oben geht.
Ja, was sagst du bislang? Kannst du das einschätzen zum Unterfangen Miroslav Klose und der 1. FC Nürnberg? Das ist auch irgendwie nur so Mittelmaß. Auf der anderen Seite, ich meine, ja, es sind erst 5 Spieltage.
Gestern und gewonnen oder vorgestern in Ulm gewonnen.
Ja, in Ulm gewonnen, ja.
in Ulm?
Ja, kann ich gar nicht so viel zu sagen. Ich hab noch kein Spiel des ersten FC Nürnberg gesehen. Ich habe, glaube ich, hier an diesem Podcast auch schon mal gesagt, dass ich es erstaunlich finde, Robin Knoche bekommen zu haben. Der ist ja auch auf Anhieb Kapitän geworden beim ersten FC Nürnberg. Ansonsten ist natürlich Can Uzun nicht mehr dabei, der ist nach Frankfurt gewechselt. Krasser Verlust. Just war einer, an dem St. Pauli auch mal dran war, gefühlt auch so ein Spieler, der in der ersten Liga bei den Abstiegskandidaten auch immer locker einen Vertrag bekommen würde. Den hat Nürnberg geholt. Ich verfolge die dritte Liga auch so ein bisschen. Großes Talent vom MSV Duisburg, Kaspar Janda, spielt jetzt auch in Nürnberg, spielt, glaube ich, auch regelmäßig. Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, wie das Spiel unter Miroslav Klose beim 1. FC Nürnberg aussieht. Also Reichert steht im Tor, das finde ich auch gut, das ist der Mann, der ja bei der Nationalmannschaft dann auch mitgespielt hat, als die sich da vorbereitet hat, was das vorbereitet hat, der war ja in Herzogenaurach immer ein Trainingsgast. Mhm. Wir reden über Jan Reichert, der junge Torhüter des 1. FC Nürnberg, damit Julian Nagelsmann dann doch 4 Torhüter auf dem Rasen hatte. Nübel bekam dann ja doch keinen Kaderplatz. Und der ist jetzt Nummer 1 beim 1. FC Nürnberg. Martinia sitzt auf der Bank, also das habe ich noch mitbekommen. Aber sonst, ich kann dir nicht sagen, wie der Klose Fußball aussieht.
Nee, also ja, ich bin da noch nicht so 100% von überzeugt, aber das kann ich auch nur so aus der Ferne anhand von Spielzusammenfassungen beurteilen.
Ja, so geht's mir auch.
Ja, weißt du, das sind so dann so ein paar Spiele und dann denkst du dir so, ja, ich glaube, es hat wahrscheinlich am Ende des Tages auch niemand wirklich erwartet, dass der 1. FC Nürnberg jetzt da die zweite Liga kurz und klein schießt. Aber das tun sie eben auch nicht. Also weißt du, damit will ich sagen, es ist halt auch echt grau so mit 7 Punkten. Auf der anderen Seite, glaube ich, kann, das haben wir in der vergangenen Saison ja auch gehabt, wenn du dann vielleicht mal 10 Spiele hast, kann dann wahrscheinlich jeder zwischen Platz 11 und 4 immer wieder so von Spieltag zu Spieltag mal durchgetauscht werden, ne?
Ja, also da ist viel Bewegung in der Tabelle. Ich gucke am Wochenende zweite Liga. Ich bin im Einsatz Braunschweig, Eintracht Braunschweig, aktuell Tabellenletzter gegen Greuther Fürth. Und vielleicht kann ich da ein bisschen mehr sagen am Montag. Zumindest dann mehr über diese beiden Mannschaften.
Wir haben ja in der vergangenen Woche über Florian Kohfeldt gesprochen. Und da wiederum muss man sagen, das war dann, glaube ich, aus seiner Sicht eher ein Fehlstart, weil das ist jetzt genau dann die Geschichte, dass du zu Hause gegen Eintracht Braunschweig, gegen das Tabellenschlusslicht nicht gewinnst. Und jetzt musst du auswärts auf Schalke antreten. Und da darfst du wahrscheinlich auch mal verlieren oder kannst du wahrscheinlich auch mal verlieren.
Und aber wie bitter ging denn die Woche los für ihn? Ne? Ja. Also Matthias Bader und Paul Will haben sich am Knie verletzt im Training, werden bis Saisonende ausfallen. Und das waren 2 schwere Verletzungen, glaube ich, innerhalb eines Tages. Also ein beschissener Start auch für ihn als Trainer, finde ich.
Ja, definitiv. Kann man nicht anders sagen. Also von daher, ja, ein bisschen Pech gehabt. Mal gucken, wie es weitergeht. Also du, Braunschweig gegen, was war das?
Fürth.
Gegen Fürth. Auch nicht leicht. Was haben wir noch? Haben wir noch unsere Kultrubrik?
Ja, auf jeden Fall. Lass uns die mal auf die Rampe bringen, denn da habe ich was ganz Feines mit dir vor.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Und zwar habe ich am Wochenende eine Fußballlegende getroffen. Ich habe einer wahren Legende die Hand geschüttelt und du sollst mir sagen, wen ich da getroffen habe. Du kennst ja das Spiel Wer bin ich? Und das spielst du oft mit mir. Ich drehe jetzt mal den Spieß um. Ich zitiere aus dem Wikipedia-Beitrag. Mr. X ist ein deutscher Fußballtrainer und ehemaliger Fußballspieler. Der offensive Mittelfeldspieler begann in seinem Geburtsort bei der Spielvereinigung Brakel mit dem Fußballspielen. Du unterbrichst mich einfach, wenn du weißt, wer gesucht wird.
Ja.
1987 wechselte er in die Bundesliga zum FC Schalke 04, der damals von Rolf Schafstall trainiert wurde. Dort gelang ihm der Sprung in die Stammformation. Am Ende der Saison stieg er mit der Mannschaft als Tabellenletzter in die zweite Bundesliga ab. Er wechselte daraufhin zu Bayer Leverkusen. Hier wurde er sowohl unter Trainer Rinus Michels als auch unter dem im Verlauf der Saison neu angestellten Chefcoach Jürgen Gelsdorf nur unregelmäßig aufgestellt. Er unterschrieb ein Jahr später einen Vertrag beim VfL Osnabrück, der in der zweiten Bundesliga spielte. Der VfL zahlte dafür die bis dahin höchste Ablösesumme seiner Vereinsgeschichte. In seiner Rolle als Spielmacher und Freistoßspezialist entwickelte er sich in seinen insgesamt 4 Jahren zum Publikumsliebling. Ich spule mal ein bisschen vor. Er wechselte 1993 innerhalb der zweiten Liga zu Hertha BSC, bei der er die offensive Position als Nachfolger von Mario Basler, der zu Werder Bremen gewechselt war, besetzte. Den Erwartungen konnte er nicht gerecht werden. Nach einer Saison in Berlin nahm er die Offerte des aufstrebenden VfL Wolfsburg an. Ich spule noch mal ein bisschen weiter. Weitere Station: Borussia Mönchengladbach, erster FC Kaiserslautern, DFB-Pokalsieger 96, KFC Uerding, erster FC Köln. Die Trainerkarriere begann im Jahr 2002 beim Regionalligisten KFC Uerding, für den er bereits als Spieler aktiv gewesen war. Nach 2 Spielzeiten und jeweils einem Platz im Tabellenmittelfeld am Saisonende wechselte er zum VfL Osnabrück. 2004, 2005 war das. Hast du irgendeine Ahnung?
Nee, überhaupt nicht.
Ich rede
überhaupt,
weiter.
Überhaupt gar nicht.
Unter ihm gelang dem VfL Osnabrück am letzten Spieltag der Saison 2006, 2007 als Tabellenzweiter der Regionalliga Nord der Aufstieg in die zweite Bundesliga. Ich spule mal vor. Wir haben weitere Stationen. Energie Cottbus, Arminia Bielefeld. Nee, Quatsch, da hat er verloren gegen Arminia Bielefeld. Viktoria Köln, Energie Cottbus, erster FC Magdeburg. Ich sage dir mal, was unter Sonstiges steht. Als Trainer ist er in der Öffentlichkeit für seinen leidenschaftlichen und emotionalen Führungsstil, aber auch für seine häufigen Wutausbrüche bekannt. Boah. In den Medien wird er einerseits als Kulttrainer bezeichnet, andererseits als cholerisch charakterisiert. Ein ehemaliger Spieler bescheinigte ihm, viel in die Mannschaft zu investieren. Seinen Spielern lässt er nach eigenen Angaben viel Freiraum, erfordere im Gegenzug jedoch ein ordentliches Benehmen. Du hast überhaupt keine Ahnung?
Nee, ich habe tatsächlich so gar keine Ahnung. Ich stehe komplett auf dem Schlauch. Und zwar.
Ich gebe dir nochmal einen Tipp. Ich war ja gestern in der dritten Liga im Einsatz für Magenta Sport. Kommentator beim Spiel. Ja. SC Verl gegen Energie Cottbus. In Energie Cottbus war er 2-mal Trainer und da ist er jetzt auch Trainer.
Ach, da ist er jetzt auch Trainer.
Pele
Wollitz.
Ja, richtig. Klaus-Dieter Pele Wollitz. Den habe ich gestern kennengelernt. Habe ihm die Hand geschüttelt.
So. Ach so.
Und nicht mehr losgelassen. Und nicht mehr gewaschen seitdem.
Ach so, Klaus-Dieter Wollitz, natürlich.
War das so schwierig?
Nee, aber ich stand irgendwie auf dem Schlauch wegen, ich hatte überlegt, wo du warst. Ich habe die ganze Zeit überlegt und bin sozusagen gedanklich gerade die Tribüne in Kiel so abgegangen, habe überlegt, so, wer kann denn in Kiel gewesen sein? Und dann dachte ich so, nee, und irgendwie Friedhelm Funkel, nee, macht auch gar keinen Sinn. Nee, Uerding und so und dann, nee. Aber okay, ja, Pele Wollitz hatte ich zwischendurch ganz kurz, dann dachte ich so, aber das macht gar keinen Sinn, was soll der denn in Kiel da machen? Und dann bin ich so so habe ich auch noch gedacht, dann bin ich die Sport1-Experten durchgegangen, um dann festzustellen, das läuft ja bei Sky, weil Holstein mittlerweile in der ersten Liga spielt. Also ja, ich war komplett auf dem falschen
Lothar
Dampfer.
Matthäus war da.
Ja, genau.
Lothar Matthäus war da. Ja, okay. Ich habe das vorhin mal so im Nebensatz erwähnt, dass ich ja gestern auch noch in der dritten Liga im Einsatz war. Und gestern, als wir Kontakt hatten, um uns auch auf den heutigen Termin zur Aufzeichnung zu einigen, hatte ich auch erwähnt, da habe ich dir eine Sprachnachricht aus Ferl geschickt. Deswegen dachte ich, ja, vielleicht weiß er es noch.
Ja.
Aber egal. Es war auf jeden Fall Klaus-Dieter Pele Wollitz, den ich da gesucht habe. Und jetzt überraschst du mich, hoffentlich.
Ich überrasche dich und zwar möchte ich mit dir ganz kurz ein paar Fakten zu mir heraussuchen. Und zwar bin ich am vergangenen Wochenende 80 Jahre alt geworden.
Günther Netzer.
Die Antwort ist richtig. Ja, das war es auch schon. Nein, das war es noch nicht. Und zwar möchte ich ein paar Wahr- oder Falschgeschichten mit Günther Netzer erörtern. Wahr oder falsch. Sie galten als das perfekte Dreamteam. Sie waren das perfekte Duo. Die großen Spielmacher Günther Netzer und
Wolfgang Overath. 1970 bei der Weltmeisterschaft in Mexiko hatte Wolfgang Overath die 10. Günther Netzer wollte sie auch haben, aber hatte nur die 8. Wahr oder falsch?
Wahr.
Die Antwort ist falsch. 1970 bei der Weltmeisterschaft in Mexiko ist Overath als Nummer 10 gesetzt. Netzer verpasst das komplette Turnier verletzt.
Ja, da hätte es klingeln müssen bei mir, ne? Du hast mich reingelegt.
Ich habe dich 74. reingelegt. Dann aber 1974 sprechen alle von der größten und besten Mannschaft zu dem Zeitpunkt, die es in der Geschichte des deutschen Fußballs gab. Sie werden am Ende Europameister.
Europameister, ja, 1974 wurde Deutschland Weltmeister. 1972 Europameister. 76 war es die Tschechoslowakei.
Da ist es richtig. Da habe ich dich ein bisschen auf die falsche Fährte geführt und du hast natürlich vollkommen recht. 1972 Europameister. Mit Franz Beckenbauer zusammen in Brüssel. Weißt du auch noch das Ergebnis? Im Finale von Brüssel schlägt...
Gegen die Sowjetunion.
Richtig. Mit 3-0. Absolut richtig. Dann gehen wir mal weiter. Während seiner aktiven Zeit spielt Günther Netzer für den FC Barcelona und wird spanischer Meister.
Nee, Real Madrid.
Das ist richtig. Günter Netzer spielt 3 Jahre lang für Real Madrid und wird jeweils einmal spanischer Meister und einmal spanischer Pokalsieger.
Die Anzahl der Titel, ja, ich glaube, das kommt hin. Ich würde sagen, richtig.
Die Antwort ist nicht ganz richtig. Er wird 2-mal spanischer Meister und 2-mal spanischer Pokalsieger. 1971 bereits erscheint eine Biografie über Günther Netzer. Und zwar heißt die A. Disco unter Palmen oder B. Rebell am Ball.
Rebell am Ball.
Rebell am Ball ist richtig. Nach seiner Zeit wird er glorreicher Manager des Hamburger
SV.
Sportverein. Absolut. Natürlich eine großartige Idee und eine großartige Connection. Er holt Branko Sebeš und der HSV wird Europapokalsieger, der Landesmeister.
Ja, aber diesen Titel hat der HSV mit Ernst Happel geholt.
Und das ist richtig. Er hat nicht Branko Sebeš, sondern Ernst Happel geholt. Du hast sehr gut aufgepasst.
Ja, Branko Sebeš hatte ja ein... Ja, man kann es ja, glaube ich, genauso sagen, ein Alkoholproblem und Happel wurde sein Nachfolger. 3-mal deutscher Meister. Und einmal Pokalsieger auch, 87. Letzter Titel für den HSV seit bis heute, aber 87 war Netzer nicht mehr Manager.
Günther Netzer hat übrigens noch einen zweiten Namen. Kennst du den?
Nee.
Der heißt Günther Theodor Netzer. Und deswegen wird das Pferd, ganz genau das Fohlen, am ehemaligen Bökelberg und jetzt Borussia Park auch Theo gerufen.
Falsch. Na? Günther heißt das.
Günther. Günther, ne?
Günther. Der Günther.
Günther. So, dann schauen wir nochmal ganz kurz. Der Fußballprofi pflegt sein Image als Bon Vivant durch Home Stories, für die er sich in den eigenen 4 Wänden ablichten lässt. So wie hier mit seiner damaligen Freundin. Wie hieß sie? Hieß sie A. Doris oder hieß sie B. Hannelore?
Oh, ey. Keine Ahnung. Petra, Hannelore, Doris. Such dir was aus. Ich nehme beide. Der hatte bestimmt nicht nur eine Freundin.
Meinst du nicht?
Nee.
Der alte Poser?
Elvira heißt seine Frau.
Das stimmt.
Aber die wurde ja nicht gesucht. Also es gab ein Leben vor Elvira. Doris, sie hieß Doris.
Nee, sie hieß Hannelore. Okay, letzte Frage. Aber auch nach seiner Zeit als Aktiver und als Manager war er immer wieder dem Geschäftlichen zugeneigt.
So hat er gemeinsam im Organisationskomitee von Franz Beckenbauer als WM-Botschafter für die WM 2006 gewirkt.
WM-Botschafter nicht. Er war ja Rechtehändler, ne? Also der war nicht im OK WM-Botschafter. Also der WM-Botschafter oder war er auch WM-Botschafter? Ich war ja bei Infront war er doch, oder nicht?
Das ist auch richtig. Also das möchte ich jetzt nicht mal falsch gelten lassen. Und zwar hat er genau mit einem gemeinsamen Freund, Geschäftsmann, langjährigen Vorstandsvorsitzenden Robert Louis Dreyfus, hat er in der Schweiz das Sportmarketingunternehmen Infront gegründet, das die TV-Rechte an der WM 2006 erworben hat. Netzer ist zudem WM-Botschafter im Organisationskomitee von Franz Beckenbauer.
Okay.
Und natürlich ist er natürlich auch einer breiten Fernsehmasse bekannt im Zusammenspiel mit Alexander Bommes.
Das stimmt, genau. Bommes und Netzer.
Genau.
Die haben doch auch mehrere Preise bekommen, ne?
Ja.
Und haben sich immer gesiezt vor der Kamera.
Genau, weil Alex Bommes darauf bestanden hat, ne?
Genau. Und so er hat immer dann sehr viel Wert, sehr großen Wert auf die Haare, auf seine Haare gelegt, also Günther Netzer. Das war auf jeden Fall so. Ja, krass. Günter Netzers 80. Geburtstag hat ja auch so ein bisschen das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfB Stuttgart überstrahlt, aber er war gar nicht im Stadion. Er hat wohl im engsten Familienkreis gefeiert. Mhm. Wo genau, weiß ich nicht. Auf Sylt, in Zürich, irgendwo. Auf jeden Fall nicht im Borussia-Park.
Weißt du, was ich wirklich ganz schön finde? Also ich habe so ein paar Töne von Ihnen jetzt am Wochenende gehört. Und zwar ging es darum, natürlich auch so, wie es ihm geht. Und dann hat er gesagt so, ja, hier der Rücken, Knie und so und tut alles ein bisschen weh und geht alles nicht mehr so gut. Und dann hat er gesagt, aber er möchte sich nicht darüber beklagen, weil er hat irgendwie ein wunderbares, erfülltes Leben gehabt und er glaubt, das ist das, was im Vordergrund steht. Und das andere ist dann am Ende so ein bisschen der Preis, den er total bereit ist, dafür zu bezahlen. Und das fand ich irgendwie so sehr, sehr gesund, irgendwie so im übertragenen Sinne.
Ja, er war lässig, ne? Er war ein lässiger Typ, was sein Erscheinungsbild anging in den 70er Jahren, soweit ich das rückblickend beurteilen kann. Und vor allen Dingen auf dem Spielfeld. Also er war ja ein Freigeist, hat sich selbst eingewechselt im Pokalfinale, hat das entscheidende Tor gemacht und auch so immer mit diesen herunterhängenden Stutzen. Das war sehr lässig, wie er aufgetreten ist. Und diese Lässigkeit hat er sich wahrscheinlich dann auch bis ins hohe Alter bewahrt. Hoffe ich zumindest. Ich habe noch was für unsere Spotify-Playlist. Die heißt ja wie unser Podcast Anstoß. Und das ist auch eine kleine Reminiszenz wieder an Holstein Kiel gegen den FC Bayern. Ein Song von Bob Dylan. Nicht, weil Günter Netzer wahrscheinlich auch früher Bob Dylan gehört hat, sondern weil es zu diesem Spiel passt. Hurricane von Bob Dylan kommt auf die Liste.
Ich dachte, jetzt kommt schon Knocking on Heaven's Door, aber so weit ist es noch nicht. Okay, Hurricane packen wir rauf. Und ich pack rauf von Birdie Let It All Go. Schöner Song.
Let It All Go ist notiert, wird hinzugefügt, sobald die Folge online geht. Und ja, was haben wir noch? Vielleicht einen kleinen Verbrauchertipp. Schreibt uns gerne an unter anstoß-podcast bei Instagram. Wir freuen uns über jegliches Feedback, positiv wie negativ. Sagt uns, worüber wir vielleicht nochmal sprechen sollen demnächst. Wir haben einen Hinweis bekommen, dass die zweite Liga zuletzt zu kurz gekommen ist. Deswegen haben wir das Thema brandaktuell auch in die heutige Folge aufgenommen. Also auch für Wünsche und Anregungen sind wir sehr, sehr dankbar.
Definitiv, genau so ist es. Und ansonsten, ich bin Samstag in Bochum.
Oh.
Ja, also kann euch dann frische Eindrücke aus Bochum mitbringen.
Da bin ich gespannt. Anne Kastropper, eines meiner Lieblingsstadien, habe ich bestimmt auch schon 7 bis 12 Mal erzählt.
Ich war noch nie da und deswegen bin ich ganz besonders froh. Ich war noch nie in diesem Stadion und jetzt freue ich mich ganz besonders, dass es da mal hingeht. Und ja, freue mich dann natürlich auf ein alkoholfreies Moritz Fiege und auf eine Currywurst. Herbert Grönemeyer muss man dann natürlich auch irgendwie zu sich nehmen. Und ja, im besten Fall gibt es dann auch noch 3 Punkte, ne?
Ja, vielleicht aber auch für den VfL Bochum.
Vielleicht auch für den VfL Bochum. Ja, soweit würde ich sagen, oder?
Soweit, so gut. Kommt gut durch die neue Woche. Nicht nur du, sondern auch ihr da draußen, die ihr hoffentlich wieder zahlreich zugehört habt. Bis bald. Tschüss, tschüss.
Tschüss.
Anstoß. Der Fußball-Podcast.